Sparfüchse sprechen. Über Geld spricht man nicht, habe ich auch lange gedacht. Völliger Blödsinn.
Fabian Kaschta, ich habe deine Visitenkarte in der Hand. Ja. Schön, dass du dabei bist beim zweiten Teil Sparfüchse sprechen mit einem Finanzexperten. Toll, dass du da bist. Wir sitzen hier immer noch bei 35 Grad in Leichlingen, Hometown Leichlingen. Das ist meine Hood. Zwischen 0 und 13 Jahren war ich da, als ich hier gelebt habe. Genau. Und wir haben gerade noch mal einen Schluck getrunken und mal durchgeatmet und gesprochen. Was wollen wir eigentlich ganz genau vertiefen? Und es war sehr schnell klar für dich, für mich, dass es eigentlich das Thema Rente ist. Ja, es ist das Thema, was mich umtreibt, was dich umtreibt. Fabian, glaubst du, du bekommst noch Rente? Jetzt bist du 33, ich 34. Wie sieht's aus?
Ja, ich denke schon. Ich muss es ja komplett selber machen, da ich selbstständig bin und nicht freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahle. Ist das ein Thema, das ich für mich selber lösen muss. Von daher weiß man ja aber auch ganz genau, welche Hebel man bewegen muss, um gewisse Summen nachher auch also zu bekommen. Wenn du jetzt auf die gesetzliche Rente anspielst, gerade vielleicht auch für die Arbeitnehmer oder Pension für Beamte, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass natürlich wird es da irgendwas geben. Die Frage ist dann halt im Endeffekt nur, wie viel ist das für einen 20-30-Jährigen oder 20-30-Jährige im Endeffekt schon voraussehbar und planbar? Man muss doch sagen, da sind so viele hätte, wäre, könnte mit dabei, dass man nicht ganz genau sagen kann, wie ist es in 40 Jahren das System aufgestellt. Ich würde mich nicht ganz darauf verlassen, dass das alles hoch und so ausfällt, wie vielleicht auch heute berechnet.
Was würdest du sagen zu dem aktuellen System, wie das im Moment funktioniert? 18% des Bruttoeinkommens geht ja eben in die Rentenversicherung. Das ist, glaube ich, vielen bekannt, eben diese Zahl 18. Ja. Oder würdest du sagen, ist was Neues? Nee, oder? Ist es schon?
Ich glaube, die Zahl, die dann quasi im Endeffekt nachher, man guckt sich ja seine Gehaltsabrechnung schon mal an. Mhm. Und wenn da so eine Prozentzahl steht, die irgendwie weggeht, natürlich interessiert das die Leute. Ich glaube, was die Leute dann im Endeffekt nicht wissen, oder das begegnet mir sehr, sehr oft in Kundenterminen, da ist es tendenziell auch egal, ob 20-Jähriger oder auch mal 50- oder 60-Jährige, viele Leute, der Großteil geht davon aus, dass die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung dafür da sind, einen eigenen Pott anzusparen. So wird es mir meistens erklärt. Mhm. Ja, und man muss den Leuten erklären, dass wir in einem Umlagesystem sind. Das heißt, jung zahlt für alt. Ja, das System funktioniert, ja, solange, wir hatten mal drüber gesprochen, auch in unserem Erstgespräch, die Pyramide vielleicht aussieht wie ein Tannenbaum. Ja, und jetzt kommt der schöne Vergleich. Wir gehen aber quasi durch den demografischen Wandel in die Richtung eines Dönerspieß.
Angeschnitten schon.
Genau.
Zur besten Partystunde so ungefähr. Ne?
So sieht's aus.
Mal einmal Döner mit alles.
Ja, genau.
So ein Dönerspieß wird es irgendwann.
Ja, leider ist das so. Man kennt ja auch den Begriff Babyboomer. Und diese Babyboomer, quasi Generation unserer Eltern, ne? Also wir sind ja auch in Mitte 30. Ja,
geburtenstarke Generation.
Genau, richtig. Ne? Und die gehen irgendwann, die nächsten Jahre sind dabei, in Rente zu gehen. Und da geht ein ganz, ganz großer, das sind ja unsere Großverdiener, die auch noch gerade ganz, ganz viel in diese Sozialsysteme einzahlen, die gehen in Rente und schieben sich hoch. Und die Sauerei darin ist, die werden auch noch alle älter, weil die Medizin immer besser wird und so weiter.
Unverschämtheit.
Ja, Unverschämtheit. Ja, und dann muss man sich halt fragen, wie sollen viel weniger Menschen, quasi mehr Menschen, die immer noch älter werden, auch tragen. Dieser Stand, gesetzliche Rentenversicherung, dass es 1:1 an die Rentner rausgeht im nächsten Monat, deine Beiträge heute, das ist ganz, ganz vielen überhaupt nicht bewusst. Wie gesagt, da sind wir wieder bei defizitären Systemen, einfach in der Schule, Wirtschaftslehrplan oder sonstig. Das gibt es einfach in Deutschland so nicht.
Ja. Mit meinem Geld bezahle ich jetzt gerade eben die Rentner.
Richtig, genau. Und du musst ja später halt auch irgendwann mal bezahlt werden, nur wenn eine Generation oder eine ganze Rentengeneration bezahlt werden muss, von Leuten, die viel, viel weniger sind und auch noch, wir kriegen die Kinder der letzten 45 Jahre nicht einfach so nach. Ja? Und die Geburtenrate und die Sterberate haben sich damals das erste Mal übereinander gelegt durch den Pillenknick, so um 1970 rum. Ich habe ja immer so ein schlaues Büchlein dabei, den Chaleur, da steht immer alles drin, das ist der Eimer nach der Finanzen. Und da sieht man das und da kann man das auch mal Kunden verbildlichen, warum das System, dieser Generationenvertrag, den wir haben, nicht klappt oder warum du auch dazu tun musst. Du kannst nicht einfach sagen, der Staat macht das für dich. ich verlasse mich darauf.
Aber sag mal, wie kann es denn sein, dass dieses System, was ja ursprünglich erstmal gut funktioniert hat und ja aktuell auch irgendwie gut funktioniert, also immer wieder zähle ich Schlagzeilen on air, in denen es heißt, Rentner kriegen wieder mehr Geld, das ist dann erstmal wieder eine positive Meldung. Wie kann es denn sein, dass so ein System in 50 Jahren, sage ich jetzt einfach mal, oder in 30, 40 Jahren nicht mehr funktioniert? Warum haben die gepennt? Warum funktioniert da gerade nichts? Warum ändern die nichts?
Super interessante Frage. Ich will ja kurz was aufgreifen, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Die Statistik belegt zwar, oder zum Beispiel unsere Mainstream-Medien hinterlegen dann, ja, die Rentner kriegen mehr Geld.
Ja.
Dass diese Gelder aber dann, weil sie ja mehr Einkommen haben, wieder besteuert werden und zurückgeführt werden, das wird vielleicht nicht so thematisiert.
Richtig.
Ne? Also das sind so viele Sachen, warum man daran nichts ändert. Ich glaube, das System, das ist ein sehr, sehr teures System. Das heißt, viele, viele andere Länder, die ganzen Industrieländer, haben ein kapitalgedecktes System. Ja, das heißt, nehmen wir zum Beispiel Norwegen, die haben den norwegischen Staatsfonds, der größte Fonds, den wir da irgendwie besparen können, auch die Norweger. Es gibt ja Pflichtanteile, die quasi gekauft werden müssen. Du musst dich an dem Staatsfonds beteiligen, du beteiligst dich auch mit deinem, mit deinem Geld, was du verdienst, einfach an dem Fonds, den die Norweger, auch in Öl und so weiter und so fort.
Verstehe.
Das ist ein Riesenteil, das quasi dann nachher aber auch die Rentner im Endeffekt auszahlt. Ja. Die müssen sich an der Wirtschaft beteiligen, diese Aktienkultur haben wir nicht.
Ja, aber cool. Auch Schweiz, Österreich zum Beispiel, wenn man darüber schaut, die haben ja ein ganz anderes Rentensystem und da fluppt es. Also was ein Rentner in der, ich glaube, letztens habe ich ein Feature über Österreich gehört, ein Rentner irgendwie am Ende hat, da dachte ich so, wie bitte? Warum schaut sich Deutschland das nicht ab aus den Nachbarländern?
Ja, wir haben Rentenniveau von aktuell so um und bei 48%, im Gegensatz dazu zum Beispiel die Österreicher mit 92%. Da sieht man schon, also wir sind im OECD-Vergleich. Das ist, sieht nicht ganz toll aus, was wir da so haben.
Ja, düster, ganz dunkel. Düster.
Jetzt musst du dir halt immer wieder, ne, dann werden wir politisch die Frage stellen, die größte Wählerschaft, die wir haben, die ist über 55. Ja. Plus die Politik, die da ist und an der, ich wollte gar nicht politisch werden, jetzt machen wir es ganz kurz. Das ist kein großes Wahlthema. Also das Wahlthema, wenn die größte Wählerschaft ein gewisses Alter hat, ist jetzt nicht mehr, was wir ändern müssen für die jungen Leute. Ja, aber da müssen halt vielleicht auch mal die Leute, die in dieser Wählerschaft sind, drüber nachdenken, was haben wir denn, also wir sind ja quasi die Zukunft.
Richtig,
und wie können die uns den Weg ebnen? Und das ist kein interessantes Thema. Das Thema Rente und Altersvorsorge und Versicherung, das ist alles nicht sexy.
Mhm.
Ne? Und ich glaube, da sind auch ganz, ganz viele Mitmenschen einfach in der Verantwortung, sich darüber auch Gedanken zu machen.
Du hast ja eben von deinem schlauen Büchlein schon erzählt, von deiner Beweismappe. Nennst du es auch so, meine Beweismappe? Oder?
Ja, das habe ich tatsächlich. Schöne Grüße an meine Führungskraft Marcel Schwegmann aus Münster. Beweisemappe nennen wir das. Und da kommen dann wirklich auch hier so aktuelle Fälle einfach rein. Das heißt, wenn ich bei Kunden mal was gesehen habe, hier so Produkte, über die wir nicht im Detail sprechen, aber wenn sowas eingezahlt wird und sowas rauskommt, dann weißt du ja schon, das sind 23 Jahre, ne, und wir sind im Minus. Ja. Sind alles Beispiele, die ich von Kunden nochmal einsammle, wo ich sage, lieber so und so, darf ich das hier für die Beweismappe verwenden? Mhm. Da gibt es auch Kunden, die anonym bleiben wollen und sagen nein, und andere Kunden sagen, ja klar, hilft den anderen, dass sowas nicht bei denen auch passiert.
Also ich habe gerade wow gesagt, weil die Zahl eben, man zahlt 81.000 ein und bekommt irgendwie 80.000 am Ende raus. Das kann es natürlich nicht sein. Und eine andere Zahl, die ich bei dir in der Beweisemappe gesehen habe, davon hast du mir eben erzählt, auch im Zusammenhang mit der Rente nochmal, dass eben bei diesen 18% roundabout, die vom Bruttoeinkommen eben abgezahlt werden, eingezahlt werden in die Rentenkasse, da stand eine große Zahl. 229 Milliarden Gesamtsteuereinnahmen, das ist eine Hochrechnung für 2018 aus 2015 gewesen.
Boah, ich glaube, die Folie ist sogar wirklich, die ist Asbach-Uralt von 13 oder sowas. Das war eine Hochrechnung, wie viel es ungefähr sein müsste.
Mhm.
Ich habe ja gerade nochmal recherchiert, da waren 235 Millionen. Das ist auch irgendwo in dem Dreh. Ja.
Und davon war ungefähr ein Drittel des Betrages geht als Rentenzuschuss an die Rentner jetzt. Stand jetzt. Mit dem Tannenbäumchen, wenn wir nochmal bei dem Bild sind.
Und im Generationenvertrag war es ja nie vorgesehen, dass der Staat auch nur einen einzigen Euro quasi mit reinpackt. Es ist ja jetzt quasi so, dass der Staat die jetzigen Rentner und der geburtenstarke Jahrgang kommt ja erst noch. Ich will ja keine Hiobsbotschaften bringen, aber man muss einfach auch mal den Kopf anschalten, ein bisschen Logik walten lassen. Die werden jetzt schon mit 70 Milliarden, also mit einem Drittel ungefähr, der Bundeseinnahmen bezuschusst. Und jetzt muss man sich halt fragen, was passiert, wenn die Babyboomer in Rente gehen und wir immer weniger werden? Und was passiert nicht nur dann, was passiert, wenn wir mit Mitte 30 oder jetzt Anfang 20 oder auch noch jünger, ne, die ganzen Generationen, wenn die mal in Rente gehen? Es wird sportlich, wenn man sich nur darauf verlässt, dass der Staat das irgendwie für einen regelt.
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe vor ein paar Jahren für mich persönlich die Rente abgeschrieben. das ist aber nicht fundiert auf meinem Wissen, sondern das ist fundiert auf einer Annahme, auf vielleicht auch eine Angst, vielleicht auch Sorgen, die ich mir mache und denke, okay, Andrea, verlass dich nicht auf die Rente. Das wird die sicherste Annahme sein im ganzen Kontext. Und gleichzeitig habe ich keine Lösung für mich. Das heißt, ich weiß nicht, was mache ich denn dann? Du hast gerade schon mal erwähnt, du musst dich selber darum kümmern. Bitte erzähl doch mal, würdest du mir sagen, wie machst du es?
Boah, ja, da gibt es natürlich ein paar Varianten. Also es bedeutet, es gibt verschiedene Sparformen, die auch vom Staat gefördert werden. Das kennt man vielleicht sehr oft in der Presse verschrien, aber es kommt meistens eher auf die Kapitalanlage an. Also wie viel Geld kommt da raus? Mhm. Bei vernünftigen Aktienfondsanlagen oder ETFs zum Beispiel, ganz günstige Finanzprodukte, über lange Laufzeit generiert sich dann Zinseszinseffekt, wo man so Produkte super nutzen kann. Riester-Rente, Rürup-Rente, eine flexible Privatvorsorge für Arbeitnehmer, wenn sie sich denn aussuchen können, eine vernünftige betriebliche Altersvorsorge, auch alles auf Aktienfondsbasis. Wieder differenziert, weil ein 55- oder 60-Jähriger, der nicht mehr so lange Laufzeit hat, da darfst du die Instrumente der Geldanlage natürlich nicht so aggressiv wählen, weil es unterliegt Volatilität, ja, diese Geldanlagen. Und über lange Laufzeit durch den Cost-Average-Effekt macht man sich die im Aktienbereich zunutze.
Das heißt, du tendierst aber schon in die Richtung Aktien. Also, ja, ne? Also wie sieht es bei dir aus mit Immobilien? Bist du da ein Freund von oder sagst du, nö?
Das ist, glaube ich, auch eine Emotionsfrage. Mhm. Eine Immobilie ist im Endeffekt ein Luxus. Wenn das gut durchgerechnet ist, geht das immer. Es ist aber ein Luxus, weil im Endeffekt du nicht steuerlich absetzbare Kosten hast und im Endeffekt gerade auch fürs Alter eine Immobilie. Du hast Nebenkosten, die sie verursacht, du hast vielleicht mal ein Dach, was neu gedeckt werden muss und du kannst bei Geldbedarf nicht mal eben sagen, ich baue jetzt mal ein Fenster aus. Ja, also da muss man schon wissen, also das ist ein Luxus, den man sich leistet und gönnt. Ich bin natürlich auch ein Fan von der Immobilie, aber es gibt zum Beispiel auch Modelle wie Kapitalanlageimmobilien, die steuerlich absetzbar sind, die man abschreiben kann und nach einer gewissen Zeit auch steuerfrei wieder veräußern kann.
Das heißt, ja, um das mal ins Bild zu fassen, so eine steuerlich absetzbare Geldanlage wäre zum Beispiel, ich baue oder kaufe ein 30-Wohnungen-Haus oder 10-Wohnungen-Haus, wenn ich das Geld habe und dann refinanziert sich das quasi dann selber?
Ja, zum Beispiel. Es gibt auch professionell gemanagte Kapitalanlageimmobilien, es sind Projekte, die gebaut werden, teilweise hunderte Wohneinheiten. Mhm. Das machen wir in letzter Zeit, das ist auch ein relativ neues Feld, doch oft, weil ganz viele, sag ich jetzt mal, Besserverdiener über der Beitragsgrenze, die zahlen teilweise so viele Steuern an den Staat und wissen gar nicht wohin. Wir hatten letztens eine Kundin im Fall, die hat in den letzten 3 Jahren über 100.000 Euro Lohnsteuer gezahlt, weil sie nicht beraten werden konnte von ihrem Institut, wo sie war.
Ja.
Das haben wir dann einfach mal durchgerechnet und sie sagte, was habe ich da in den letzten 3 Jahre gemacht? Oder
die, aber ne? Hat die nicht eine Steuerberaterin, die mal sagt, hallo, wir müssen mal sprechen? Oder ist das auch gar nicht die Aufgabe der Steuerberaterin dann?
Boah, das weiß ich nicht. Also da muss ich sagen, trennt sich auch, das ist eine differenzierte Meinung. Es gibt Steuerberater, die sind super, die kennen sich mit dem Thema aus, mit denen arbeitest du super gerne zusammen, auch von Unternehmen. Dann gibt es wiederum auch, das ist wie in jedem Bereich, es gibt einen guten Arzt und einen schlechten Arzt. Und auch, ich habe schon Steuerberater erlebt, wo meine Kunden mich enttäuscht angerufen haben und sagen, hör mal, sorry, mein Steuerberater sagte, das, was wir hier gemacht haben, das können wir nicht absetzen. Und dann sagte ich doch, Paragraph so, so und so. Und das kannte der Steuerberater nicht. Und dann
das ist mir auch schon passiert. Ich kann dir ein Liedchen singen mit Steuerberatern. Der wusste noch nicht mal, und da geht es wirklich um die Basics. Da kam ich eben hin und er sagte, naja, was haben Sie denn hier mit dieser 7% Umsatzsteuer? Was ist das denn? Sagt ja, für meine kreative Arbeit sind es 7% und wenn ich aber Bühnenmoderation mache, dann sind das 19% Umsatzsteuer. Sagt er, das stimmt nicht, das habe ich noch nie gehört, Bums. Da habe ich meinen Laptop zugeklappt und habe gesagt, tut mir leid, wir brauchen ihn gar nicht weitermachen. Wenn es an diesen Basics, und ich hatte ihn gefragt, haben Sie andere kreative, freischaffende Freelancer, Künstler, wie auch immer, in Ihrem Portfolio, weil nur dann kann ich mit einem Steuerberater zusammenarbeiten. Er sagte mir das zu und beim ersten Vorgespräch sofort tschüss. Das war erschreckend. Und das erlebst du auch, also dass manche Steuerberater einfach nicht so fundiert das Wissen haben und dann ihre Kunden falsch beraten.
Ja, vielleicht haben auch viele einfach ein anderes Portfolio an Kunden oder einen anderen Aufgabenbereich. Auch ein Steuer ist wie bei einem Finanzberater. Ich kann dich jetzt, glaube ich, adäquat, könnte ich dich zu einer Haftpflichtversicherung beraten, aber genauso auch in Richtung Kapitalanlageimmobilien, Investment, Immobilienfinanzierung. Das ist so ein weites Feld und ich denke, vielleicht hat dann der in dem Moment ein Augenmerk auf ein anderes Thema und es war nicht sein Hauptthema. Also wie auch immer würde ich niemals böse Absicht unterstellen, sondern vielleicht eine Meinung, aber keine Ahnung in dem Zeitpunkt. Ja. Ne?
Und aber wichtig für denjenigen, für den Hörer jetzt einfach, für die Hörerin zu hören, dass ich mich dann nicht nur auf den Steuerberater verlasse, nicht nur auf meinen Bankberater verlasse, sondern die beiden am besten auch miteinander irgendwie oder wie jemanden wie dich, ne, der da nochmal ein übergeordnetes Auge sozusagen drauf hat. Einfach ganz wichtig, dass es sowas gibt.
Ja, wir haben jetzt zu Anfang des Jahres, habe ich jemanden im Team eingestellt, der sich ganz viel mit Steuern auseinandersetzt und hat auch noch, haben ganz, ganz viele Studenten und so weiter, die gar nicht wissen, was Studenten eigentlich absetzen können, wie viel Geld sie wieder bekommen können. Und das macht er aktuell reihenweise. Und dann kommt von einem Studenten kommen wieder zwei Empfehlungen, die empfehlen wieder zwei und so weiter. Also das läuft, wenn man aber das System dann wirklich einmal gecheckt hat, was man denn überhaupt alles so, wo die Möglichkeiten sind in Deutschland. Ja, ich glaube, wie gesagt, wir haben es einfach nicht in der Schule und das ist unser großes Problem.
Würdest du sagen, sorry, dass ich dich so abwürge, naja, aber weil du gerade erzählt hast, Studenten und so, würdest du sagen, dass sich vielleicht die Generation der Studenten, der jungen Leute irgendwie, der jungen Leute hört sich ja natürlich uralt, ne? Ja. Aber die jetzt 20-Jährigen sich unterscheiden von uns, als wir 20 waren, was das auch das Interesse an der finanziellen Unabhängigkeit, an Finanzen, an Steuern einfach betrifft?
Also wenn ich mich jetzt rückblickend mit 20 sehe, da muss ich ganz ehrlich sagen, da waren meine Prioritäten irgendwo anders gewesen. Mhm. Ne? Ich glaube, da hätten wir das Gespräch, was wir heute führen, hätten wir nicht. Mhm. Da hätten wir uns wahrscheinlich eher irgendwo in Köln in der Kneipe getroffen oder sonstig.
Auf jeden Fall.
Ja, hätten wir getrunken. Ne? Also, also klar, die Prioritäten.
Was ja auch nicht mehr die jungen Leute, um es nochmal zu sagen, was die auch nicht machen. Mein Neffe, letztens 16 geworden, wollte ich mit dem im Kölsch anstoßen. Ich hätte gerne Apfelschorle, Tante Andrea. So, da sind wir. Also Anti-Alkohol, Anti-Drogen, die Generation tickt da ein bisschen anders.
Es hat ja auch was Positives. Überleg mal, wie viele Leute noch bei uns damals geraucht haben in dem Alter und wie viele Leute in dem Alter heute, gerade so 20, heute rauchen. Also es hat sich ja wirklich schon drastisch verändert.
Ja, genau.
Da haben vielleicht auch ein paar positive Sachen dabei, aber ich glaube.
Und Finanzen, um nochmal zurück zum Thema zu kommen.
Finanzen, natürlich. Die jungen Leute müssen einfach anfangen, selber zu denken und sich nicht mehr auf Mama und Papa verlassen. Weil
machen
die sagen,
sie das denn schon? Ändert sich da was?
Ich sag mal so, wenn wir zum Beispiel im Team haben wir sehr auch ein junges Klientel an Leuten, die dann einfach finanzwirtschaftlich vielleicht einen Markt sehen und sagen, okay, da gibt's was, was die Jungs oder die Mädels draußen nicht so wissen. Und wir kommen automatisch mit den Menschen in Kontakt. Und das heißt, wir versuchen dann bei ganz jungen Klientel schon den Verstand dafür zu schärfen, was ist wichtig für die Zukunft? Wie musst du dich aufstellen? Warum nutzt es auch was, wenn du 5 Euro im Monat nur weglegst, um den Zinseszinseffekt zu generieren und dich daran zu gewöhnen? Da kommt irgendwann mal viel Geld raus. Ne? Also du musst halt irgendwann mal beginnen und das sensibilisieren wir mit der Company, glaube ich, relativ erfolgreich und das macht halt auch Spaß. Ich glaube, die sind auch gar nicht abgeneigt davon. Mhm. Man muss sie einfach nur mal informieren.
Aber wie beginnen? Also ich höre immer dieses Standardding, ja mit 25 Euro im Monat, bla bla bla, und ich denke mir nur so, ja, aber ich weiß nicht wie. Bitte erklär's mir, erzähl's mir.
Also man muss natürlich immer gucken, hast du überhaupt einen Überschuss? Man muss ja die Basics sehen. Hast du überhaupt Verbindlichkeiten oder Schulden? A, dann B, hast du einen Notgroschen aufgebaut? Mhm. 1 bis 2 oder 3 Monats Nettogehälter ist beim Studenten ja auch manchmal ein bisschen schwierig, dass wenn die Waschmaschine kaputt geht, du was beiseite hast. Dann über die elementaren Sachen wie eine Haftpflicht, wenn du nicht noch bei den Eltern bist und eine Arbeitskraftsicherung unterhalten. Wenn das gemacht ist, dann kann das
und
auch
dann
mal.
Und dann kann man sich erst darüber unterhalten, über diese 25 Euro.
Würde ich machen. Mhm. Weil im Endeffekt das ja alles, die ganzen Basics, du bist ja für dein Leben die Gelddruckmaschine. Du bezahlst ja alles mit deinem Sein und deinem Schaffen. Und diese Gelddruckmaschine solltest du über Haftpflichtversicherung und Arbeitskraftabsicherung erstmal absichern. Wenn du diesen,
macht Sinn.
Ja, diesen Background einmal hast, dann, und das kann auch 1, 2, 3 Jahre später sein, ich glaube, ein 5er oder ein 10er hat wahrscheinlich jeder über. Das ist jetzt auch nichts Großes, da sparst du keine großen Summen an. Aber du beginnst damit. Und wenn du erst in 2, 3, 4, 5 Jahren nach dem Studium vernünftig anfängst, Geld anzulegen, dann wird er auch in Schule raus und nicht erst mit 35 oder 40. Dann fehlen dir vielleicht auch mal 20 Jahre und die machen den Braten dann schon relativ fett.
Also ich habe jetzt, ich glaube, 15.000 Euro irgendwie liquide, ne? Und ich weiß eben nicht, was ich mit diesen 15.000 Euro machen soll. Ich weiß aber, ich würde es gerne in eine Altersvorsorge irgendwie stecken, möchte aber trotzdem jederzeit rankommen. Das bin ich. Hallo, Andrea hier. Ich will spontan bleiben. Ja. Ist das überhaupt möglich? Und dann nochmal 25 Euro monatlich in ETF oder sowas?
Es gibt so ein Dreieck. Es geht um Rendite, Sicherheit und Liquidität.
Mhm.
Und dieses Dreieck verschiebt sich immer in eine gewisse Richtung. Es gibt diese eierlegende Wollmilchsau, wo du sagen kannst, ich baue jetzt was auf, Zinseszinseffekt, da darfst du dann normalerweise nicht dran gehen. Ne? Das Masse,
also die gibt es oder die gibt es nicht, die Eier?
Die gibt es nicht, weil im Endeffekt, ja, du kannst schade, nicht, wenn du was rausnehmen kannst, dann ist es nicht konsumgeschützt. Mhm. Ich weiß nicht, wenn ich dir ein Beispiel erzählen darf von einem Kunden, ich versuche schnell zu machen. Kunde,
nee, du lass dir alle Zeit der Welt, also okay. Ist ja schon der zweite Teil der Folge, alles gut.
Klar. Kunde vor über 5 Jahren beraten und ich habe ihm gesagt, ich hätte das und das Konstrukt halt gewählt in seinem Fall. Der Kunde sagte, ich mache es für mich selber. Ich sagte, das, was du jetzt machst, zum Beispiel das Depot, das ist nicht konsumgeschützt. Er sagte, ich gebe es zur Altersvorsorge da nicht dran. Dann habe ich gesagt, in 5 Jahren treffen wir uns wieder.
Ja.
Und dann gucken wir, was draus geworden wäre. Der Termin war vor 2-3 Monaten.
Mhm.
Und dann saß ich mit dem Kunden zusammen und dann sagte ich, wir hätten jetzt ein Kapital gehabt, ich weiß gar nicht, was es war, ich glaube 18.000 Euro oder 16, irgendwas in dem Dreh. Mhm. Auf jeden Fall habe ich ihm gesagt, das wäre jetzt schon mal daraus geworden, ohne eine Zinsberechnung, ohne Zinseszinseffekt, Nachkosten und allem drum und dran. Wie viel hast du denn jetzt auf diesem niemals angreifbaren Depot? Dann sagt er, 2.000 Euro. Ich so, was ist denn passiert? Ist das Depot runtergegangen? Ich wusste ja natürlich, dass er wahrscheinlich drangegangen ist. Er sagte, nee, ich brauchte da mal Geld.
Oh, okay. Ne?
Also das war bei ihm nicht schlimm, das stellen wir jetzt neu auf. Aber wir haben einen konkreten Termin, weil er gesagt hat, ich habe es verstanden. Dieser Konsumschutz ist extrem wichtig.
Konsumschutz, ja. Um es mal in einfachen Worten zu erklären, ist einfach, du hast das Geld fest angelegt und kannst nicht, weil du mal die Waschmaschine oder das Auto ersetzen musst, drangehen.
Genau, sozusagen. Also du hast quasi im Endeffekt eine, wenn du jetzt zum Beispiel eine Versicherungslösung wählst, also Investment in einem Versicherungsmantel, dann ist das schon eine andere Sache, weil du musst kündigen, gegebenenfalls Zulage unter Steuerrückerstattung zurückzahlen.
Genau.
Da scheut man sich schon eher vor, wenn man sagt, oh, da hätte ich jetzt Bauchschmerzen mit, das ist mir dann doch zu viel EDV und ist ja trotzdem für mein Alter oder für die eigene Immobilie, ich lasse das jetzt mal beiseite. Mhm. Wenn du es auch im Depot hast oder im Konto, jederzeit abrufbar. Und dann ist natürlich auch, ja, das Auto mit der und der Ausstattung vielleicht gar nicht so attraktiv wie das, was 10.000 mehr kostet, weil ich habe es ja. Und so baut sich aber der Zinseszinseffekt nicht auf.
Verstehe. Ja. Und das ist, glaube ich, genau das Problem bei mir, was ich mit diesem Geld gerade habe, weil das Geld wird ja nicht großartig mehr, außer dass ich jede Woche 25 Euro eben da drauf schaffe.
Ja.
Ne? Und eben, dass diese 3-7% da sind. Aber auch nicht von 15.000, sondern von 7.000. Also ich habe das gespalten. Ne? Ich habe jetzt weniger als 50% in Aktien und diese 8.000 Euro, ich habe 7.000, 8.000 Euro das so geteilt.
Ja,
ne?
Okay.
Und die einen bringen mir eben diese, das heißt, ich habe 8.000 Euro eigentlich da rumliegen. Und denk mir so, und was machst du jetzt mit dem Geld? Ja, kaufen wir ein Schiff, machen wir einen dicken Urlaub? Nee, ich will es einfach nur auf dem Konto haben, weil ich bin dann investitionsscheu, weil ich ja auch keine Ahnung habe. Und das müssen wir in einem Privattermin mal vielleicht auseinanderdeichseln.
Ja, ich bin ja deine Finanzberater. Wir haben ja im Endeffekt auch nur ein Basic gemacht. Das ist ja das, ich glaube, wir haben zum Beispiel ja zusammen die Berufsunfähigkeitsversicherung gemacht. Und das ist, wie ich es gerade gesagt habe, hinten raus können wir uns dann darum kümmern, wie es mit der Geldanlage, Aufbau der Altersvorsorge, wenn das gerade halt irgendwie nicht passt, so von diesem von dem Konstrukt aus, die Basics zuerst, ne, und dann nachher. Und da sehe ich halt auch ganz oft, da wird ganz oft irgendeine Geldanlage gemacht und da stehen teilweise die einfachsten Konstrukte zur Absicherung nicht mal hinter. Und da muss ich schon sagen, da, wie gesagt, klaffen in vielen Beratungen leider auch große Wunden.
Ja, also Fabian Kaschta, ich musste gerade nochmal schon wieder auf deine Visitenkarte schielen. Das ist ja, es ist glaube ich, die Hitze. Es ist die Hitze. Ja, ich lege mich fest, es ist die Hitze. Fabian Kaschta, herzlichen Dank. Wichtigster Tipp, den ich heute mitgenommen habe. Bevor ich mich um meine Rente, um meine Altersvorsorge kümmere, kümmere ich mich erstmal um die Basics, um ein Finanzpolster, ne, um bestimmte Dinge, die du eben aufgezählt hast.
Genau.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Liegt dir noch was auf dem Herzen?
Also ich würde sagen, wie gesagt, der Tipp immer selber denken, wirklich auch vergleichen und das auch bei mehreren Instituten, nicht nur ein, zwei. Und ich glaube, man muss sich halt auch mit dem Berater und mit dem Ganzen drumherum wohlfühlen. Natürlich soll das auch was bringen, aber ich denke, da ist auch viel in der Zwischenmenschlichkeit von beiden Seiten. Also Ethik und Moral sollte auch beim Berater immer vorhanden sein. Dann eine kluge Entscheidung treffen nach einer gewissen Zeit.
Und wenn ihr da draußen jetzt denkt, oh Gott, ich weiß immer noch nicht, wo ich anfangen soll. Mein persönlicher Tipp an euch ist, nehmt euch doch einfach mal wirklich ganz lose vor, jeden Tag, irgendwie jeden Tag eine Minute was dafür zu machen. Ruft eine Internetseite auf oder lest einen Artikel oder hört einen Podcast und automatisch werdet ihr merken, ihr kommt in dieses Thema. Und dadurch, dass ihr immer neue Fäden vielleicht findet, führen sich diese Fäden irgendwann zusammen und irgendwann, nach ein paar Monaten, ist es dann soweit. Ihr macht entweder so wie ich einen Podcast oder ihr geht einfach zu einem Finanzberater oder zur Bank, irgendetwas. Also es wird sich etwas bei euch bewegen. Und vielleicht ist das dann genau der Anschub, jetzt diese Folge von Sparfüchse sprechen mit mir, Andrea Peters und Fabian Kaschta. Toll, dass du da warst.
Danke schön.
Mehr Infos, alle Links über Projekte und auch Menschen über und mit denen ich hier in Sparfüchse sprechen geredet habe, findet ihr online, entweder über die Shownotes oder gebt doch einfach in die Suchmaschine eures Vertrauens ein: Sparfüchse sprechen. Da erscheint der Podcast ganz oben.